Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und auch liebe Zuschauer, denn wir laufen ja jetzt auch bei YouTube, Margot, ja.
Ne? Also jetzt gerade hinsetzen.
Auch immer
vielleicht.
So ein bisschen schick jetzt mittlerweile.
Ja. Weil ich einfach so im Sweatshirt hier sitzen.
Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Margot, auf die ich mich persönlich sehr freue, denn ich frage mich fast, warum wir noch nicht früher darauf gekommen sind, Margot, dass wir mal ausführlich über den Tod sprechen. Anlass ist der Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag am 22. November. Welchen Begriff findest du eigentlich besser?
Also persönlich gefällt mir Ewigkeitssonntag besser, weil das natürlich die Hoffnung beinhaltet, dass es über den Tod hinausgeht. Aber es ist natürlich ein besonderer Tag, an dem auch die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres in den Kirchen verlesen werden. Und das finde ich eine sehr schöne Tradition, dass auch die Trauernden nochmal kommen und nochmal sich zurückerinnern, im letzten Jahr ist sie verstorben.
Und man kann beides sagen, Totensonntag, Ewigkeitssonntag.
Ja, kann man beides sagen. Ich denke, bei uns in der evangelischen Kirche hat sich doch Ewigkeitssonntag sehr eingebürgert.
Also das ist der Anlass heute, aber nicht nur der, wir wollen auch über Bestattungskultur reden, denn die hat sich noch nie in der Geschichte der Bestattungskultur so drastisch verändert wie in den letzten 30 Jahren. Margot, in einer früheren Folge, da hast du uns schon mal verraten oder mir schon mal verraten, wie du altern möchtest. Autark möchtest du bleiben, in einer Wohnung mit Aufzug hast du gesagt und am Ende in ein Sterbehospiz. Ja, heute frage ich dich, wie es danach weitergeht. Erdbestattung oder Feuerbestattung? Weißt du das auch schon? Willst du uns das sagen?
Also persönlich hätte ich gerne Erdbestattung. Weil ich das Ritual in dem Sarg, in dem Grab ganz gut finde. Dann hat eine meiner Töchter aber mal gesagt, ach, so die Vorstellung, dass man da so langsam, sag ich mal, von den Würmern zerfressen wird, findet sie nicht so schön. Ja. Sie fände eine Feuerbestattung besser und an dem Stand sind wir jetzt. Neulich hat sie gesagt, ach Mama, entscheide du. Und dann denke ich, dann bleibt es beim Sarg. Und ich hätte gerne einen lila Sarg, weil ich habe mal einen Freund bestattet und der hatte sich einen grünen Sarg gewünscht und dass seine Frau ein grünes Kostüm trägt. Das hat dann im Dorf ziemlich Aufruhr gegeben. Einen grünen Sarg hatte man noch nicht gesehen, aber als wir den ausgesucht haben, habe ich gesehen, dass dieselbe Firma auch einen lila Sarg hat und das hat mir irgendwie gut gefallen.
Ist deine Lieblingsfarbe oder wie?
Nein, aber es hat, der sah einfach gut aus. Okay. Meine Lieblingsfarbe ist rot, aber Rot finde ich dann ein bisschen dolle.
Margot Käßmann will einen lila Sarg. Das ist schon mal die Schlagzeile für unsere neue Folge hier. Ich frage das auch, Margot, weil jetzt kann ich mal zurückkommen. Wir haben begonnen vor was, einem halben Jahr mit dem Podcast?
April,
guck mal. Und da gab es die Zuschrift einer Zuschauerin, die ich endlich einlösen kann, die gefragt hat, weil sie sich nicht traut, ihren Pastor zu fragen, ist es okay, mit einer Feuerbestattung und einer Urne ins Jenseits zu gehen? Weil ich glaube, sie hat Hemmungen davor, eben nicht der Tradition zu entsprechen mit der Erdbestattung. Also ich frage für diese Frau, Margot, ist Urne okay?
Also ich kann sagen, ich habe der Dame damals geantwortet per E-Mail und kann sagen, das ist auch kirchlicherseits heute okay. Bei der evangelischen Kirche schon seit den 20er Jahren, bei der katholischen Kirche habe ich extra nochmal nachgeschlagen, auch seit 1963 wird Feuerbestattung akzeptiert. Früher war das so, dass gesagt wurde, also die Auferstehung soll doch leiblich erfolgen und dann darf der Leib doch nicht verbrannt werden. Aber dagegen steht natürlich die Frage, wollen wir leiblich alle genau so auferstehen, wie wir aussehen, wenn wir dann dereinst sterben? Und dann ist doch das Wort aus dem ersten Buch Mose stärker gewesen. Du bist Erde und zu Erde sollst du werden. Und das sagen wir dann auch bei der Trauerfeier, wenn ich also dann als Erste an das offene Grab trete und dreimal Erde in das Grab werfe auf den Sarg, dann sage ich auch Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Mhm. Und ich denke, insofern ist das theologisch auch heute geklärt. Auch eine Feuerbestattung ist völlig mit der christlichen Tradition vereinbar, obwohl bei den ersten Christen eben sehr, sehr wichtig war, dass es tatsächlich eine leibliche Bestattung im Sarg war.
Also es gibt nicht mehr diesen einen Königsweg in den Himmel.
Nein, ich denke, da ist ja auch Erfahrung und Lernen und Veränderung wichtig. Ich meine, ich fand früher auch so grausam, dass Ungetaufte nicht bestattet wurden auf kirchlichen Friedhöfen, Menschen, die sich selbst das Leben genommen hatten, nicht bestattet wurden und dass dadurch die Gnade inzwischen größer ist als das, was als wahr oder richtig empfunden wurde. Ich denke, dass der liebe Gott sowieso dann sehr weites Herz hat.
Okay, ich frage das auch, weil ich habe es ja eingangs gesagt, eine gewaltige Veränderung da in Deutschland stattgefunden hat. Aktuell werden 73% der Verstorbenen eingeäschert. Zum Vergleich, in den 60er Jahren waren es noch 10%, also wirklich sehr viel weniger. Und das führt dann aktuell übrigens zu diesen, ich nenne es mal Bestattungsquoten in Niedersachsen, Erdbestattung nicht mal mehr ein Drittel, knapp 30%. Urnenbestattung 45%, also fast jeder zweite. Seebestattung gibt es auch in Niedersachsen häufiger, 5%. Und Baumbestattung, Tendenz steigend bei 15%. Wäre, also du hast ja eben nicht schon festgelegt, lila Sarg, aber wäre das sonst irgendwie noch was für dich? See, Baum oder?
In Seebestattung habe ich eine einzige mitgemacht, muss ich sagen. Und ich fand das dann doch auch schwierig, weil der Seegang war dann ein bisschen stärker als erwartet war. Also ich fand so die Stimmung ein bisschen schwierig und ich kenne die Witwe bis heute, die hat jetzt doch ein bisschen Mühe, dass sie nur so eine Seekarte, das war der Wunsch ihres Mannes, also sie hat nur so eine Seekarte mit einem Kreuzchen und keinen Ort. Also sie hätte doch gerne einen Ort, zu dem sie gehen kann. Und wir müssen ja sagen, die Veränderung der Bestattungskultur, die wirklich immens ist, verändert natürlich auch die Friedhöfe.
Ja.
Ja, also die Friedhöfe, eine Zeit lang hatte man Angst, die reichen nicht aus. Inzwischen haben viele Friedhöfe fast zu viel Platz, weil eben immer mehr Urnenbestattungen oder auch Asche verstreuen auf Friedhöfen möglich ist. Ich war neulich mit meiner einen Enkeltochter auf dem Friedhof, das wollte sie gerne mal. Und da fand ich großartig, war echt beeindruckt, das ist ein Dorf in Rheinland-Pfalz und die hatten alle Auswahlmöglichkeiten, also Sargbestattung, Urnenbestattung, Asche verstreuen mit Namensnennung, Kolumbarium sogar, also eine große Wand, in die die einzelnen Urnen reingelassen werden und auch ein Feld für anonymes Verstreuen von Asche, das lassen ja viele machen, weil sie sagen, es soll keiner mit Grabpflege belastet sein. Das finde ich offen gestanden nicht schön. Also wenigstens der Name sollte doch auf einer Stele oder an einer Wand erinnert werden. Also einfach so Asche verstreuen, das sagt doch auch was, ob wir diesen Menschen wertgeschätzt haben. Also ich finde schon schön, wenn die Namen erinnert werden.
Was hältst du von diesem Wandel der Bestattungskultur, der ja doch wirklich rasant vonstatten gegangen ist?
Also ich finde es gut, weil Menschen dann doch überlegen, wie möchte ich eigentlich bestattet werden? Vielleicht auch fragen, wie möchte ich sterben? Und dass es eine größere Vielfalt gibt. Also es gab ja Friedhöfe, die fand ich wirklich so, alles sah gleich aus, in Reih und Glied, ja bis zum bitteren Ende sozusagen. Alles muss gleich genormt sein, Größe und so weiter. Dass es da eine Veränderung gibt, finde ich toll. Ich war mal in Bremen eingeladen. Da gibt es eine Messe, Leben und Tod, zur Bestattungskultur und da siehst du so viele Möglichkeiten, also wie kann eine Urne aussehen, eine Familie kann den Sarg gemeinsam gestalten, kannst du persönlich auch schon vorher selber machen, wenn du möchtest und das zeigt ja auch, dass Menschen sich mit dem Tod und dem Sterben befassen und das ist mir das eigentlich Wichtige, dass überlegt wird, wie sieht der Tod aus und wie möchte ich bestattet sein, das heißt ja, ich setze mich damit auseinander, das wird für mich viel zu viel verdrängt. Mhm. Es gibt übrigens auch eine sehr schöne Aktion, das fand ich gut, ein Bestattung.de Award. Die suchen jedes Jahr den schönsten Friedhof, den besten Sarg, schönsten Grabstein, schönste Urne. Da war ich mal Juryvorsitzende, dann hat irgendjemand gelästert. Ja, dann hat echt, ja, dann hat einer gelästert, hat gesagt, Käsmann sucht den super Sarg. Ja. Aber das Jahr drauf war dann Kardinal Lehmann Vorsitzender, also eine ganz seriöse Angelegenheit. Aber da wurde mir dann auch so deutlich, schaut doch mal hin und fragt euch, was gibt es überhaupt? Also kurze Antwort auf die Frage ist, ich finde das gut.
Ja, so zu den Gründen, ne, habe ich auch dann mal geguckt, woran liegt es eigentlich? Also zum einen sagen Experten, der soziale Druck ist geringer. Es ist nicht mehr so Common Sense, gemeinsamer Nenner, wie so ein Begräbnis auszusehen hatte. Und wer es sich leisten konnte, der sparte ja früher weder am Sarg noch an der Trauerfeier. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und außerdem fand ich ganz interessant, dass in den 90er Jahren viele Gesetzesänderungen stattgefunden haben. Also Krankenkassen zahlen Sterbegeld nicht mehr. Wusste ich gar nicht, dass das mal so gewesen ist. Und die Sargpflicht wurde nach und nach abgeschafft. Und was haben wir jetzt? Da ist eben dann ein Markt entstanden, bestimmt durch individuelle Angebote. Du hast es gerade genannt. Und natürlich aber auch den Preis. Da wollen wir heute auch nochmal irgendwie drüber reden, weil ich mit meinen 39 Jahren mich das erste Mal damit befasst habe.
Guck mal, dafür ist die Sendung doch auch gut,
dass genau
du darüber nachdenkst.
Und zwar, dass eben Feuerbestattung auch günstiger ist. Da habe ich mal gesehen, durchschnittliche Kosten 4.200 Euro. Also im Schnitt geht auch sehr viel günstiger. Erdbestattung dreimal so hoch, 13.000 Euro. Das wird natürlich auch sehr wahrscheinlich ein Grund sein.
Also das ist jetzt aber sehr hoch gegriffen. Also ich erinnere mich an die Beerdigung meiner Mutter und da haben wir wirklich einen schönen Sarg gehabt, eine schöne Erdbestattung, die Friedhofskapelle benutzt und wunderbaren Blumenschmuck. Also das waren 4.000 Euro rund, kann ich jetzt sagen. Ja, ja, und das ist jetzt vielleicht, warte mal, sechs Jahre her. Okay. Also das ist jetzt 12.000, ja. Ist jetzt sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Also okay. Das, aber ich weiß, dass viele alte Menschen drauf sparen. Und wir müssten jetzt auch mal sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die sterben, die das Geld für so eine Bestattung nicht haben. Und da finde ich auch wichtig, dass wir das mal besprechen, muss ich sagen, jeder Mensch hat das Recht auf eine ortsübliche Bestattung. Ich sage das auch, weil viele das nicht wissen. Mhm. Und dann gesagt wird, dafür ist kein Geld da. Das müssen einfach sie akzeptieren. Hier gibt es eine anonyme Verstreuung der Asche. Mhm. Und da finde ich wichtig, dass wir sagen, es gibt ein Recht auf ortsübliche Bestattung. Das heißt, auch jemand, der auf Hartz IV angewiesen ist oder Angehörige, die kein Geld haben, darauf gibt es ein Recht. Ich finde es schlimm, dass dann eingeschränkt wird. Die Friedhofskapelle kann nicht benutzt werden, weil die Miete da irgendwie so und so hoch ist. Aber eine würdige Bestattung ist für jeden möglich. Und das muss in unserem Land auch möglich sein, weil das sagt auch was aus, wie wir mit den Lebenden umgehen, wie wir mit den Toten umgehen.
Das sagt was über die Gesellschaft aus.
Ja.
Was meinst du mit würdig und ortsüblich? Was gehört dazu?
Also zur ortsüblichen Bestattung, darüber wird gestritten, weiß ich oft, gehört meines Erachtens auch, wenn es gewünscht ist, eine Erdbestattung. Auf jeden Fall, aber eine Bestattung mit der Urne gehört dazu, auf jeden Fall. Darüber wird manchmal gestritten, ist dann das mit dem Sarg mit drin. Mhm. Und nicht, dass gedrängt wird, einfach von Sozialämtern, da kann kein Name erinnert werden. Nein, da wird einfach nur die Asche anonym auf irgendeinem Feld verstreut. Das ist für Angehörige nämlich oft dann sehr, sehr bitter.
Mhm. Du hast eben gesagt, du findest es gut, dass überhaupt wir uns mal die Gedanken darüber machen, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen. Wir hatten den Eindruck fast, dass das wirklich auch schon durchdrungen ist. Also die Gesellschaft, dass es angekommen ist in der Gesellschaft, sich den Tod nicht mehr zu verdrängen. Wir haben nämlich mal eine Umfrage gemacht, wie die Niedersachsen sich ihr Ende so vorstellen.
Ich bin bekennender Aberfan tatsächlich, von Kindheitsbeinen auf schon. Und da habe ich meinem Sohn, und das habe ich auch verfügt, dass ich gerne Dancing Queen hören möchte. Und dass man sich an mich als positiven Menschen, weil ich auch, meine ich, für mich positiv bin, dass man einfach Freude dran hat, dass es es nicht gegeben hat. So. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, denke ich. Und dass man sich einfach daraufhin mit solchen positiven Gedanken verabschiedet von mir.
Dass ich mir vielleicht gewisse Musiktitel wünschen würde, die man dort abspielt. Oder dass ich vielleicht eingeäschert werden möchte als und nicht eine normale Beerdigung. Und dass bitte keiner in Schwarz kommen soll. Nee, weil Schwarz traurig ist. Sollen sich doch freuen, dass ich gelebt habe.
Ich habe jetzt schon mal mit Beerdigungsinstituten Kontakt aufgenommen. Ich sehe das jetzt so, dass ich auf alle Fälle meinen Kindern kein Grab hinterlassen will, was sie pflegen müssen, weil das ist nicht mehr in. Ne? Ich habe das eine Institut, was mir angeboten hat, dass meine Kinder dann, wenn ich sterbe, und dass sie sich wünschen können, hinter der Urne herzugehen und so ein bisschen was eben, wie sie es haben möchten, weil sie mir jetzt nichts dazu sagen. Sie meiden das Thema, das finde ich doof.
Ja, guck mal, siehst du, wir machen es heute nicht. Wir meiden das mal nicht.
Ja, das finde ich auch toll, wie die Dame das sagt, weil ich erlebe das auch, dass dann ausgewichen wird. Und ich finde auch doof, wenn man das Thema meidet, weil dann erlebe ich natürlich auch als Pfarrerin im Trauergespräch, dass dann gesagt wird, wie wollte die Mutter eigentlich bestattet werden und wo? Und dann gibt es vielleicht noch Streit unter den Kindern, weil die eine sagt, ich weiß ganz genau, sie wollte eine Urnenbestattung. Die anderen sagen, wir wollen aber hier nur eine Grabplatte, wir haben noch keine Zeit zu kommen. Ist gut, wenn wir das klären, was wir uns wünschen, was die Kinder dann machen, ist noch was anderes. Aber ich finde, das einmal auch zu klären und zu sagen, wie hätte ich es denn gern, das finde ich gut.
Und aber, Dancing Queen, diese zunehmende Individualisierung, findest du gut oder hat es auch Grenzen? Also muss auch eine gewisse Tradition immer eingehalten werden?
Ja, ich würde mich dem nicht verweigern. Ich finde auch, wenn Dancing Queen gespielt wird, verändert sich natürlich auch die Stimmung. Das habe ich auch schon erlebt, jetzt nicht bei Dancing Queen, bei einem anderen Lied. Aber ich würde auch sagen, passt auf, dass es bestimmte Rituale gibt, die wir kennen. Weil das erlebe ich jetzt auf Beerdigungen manchmal, dass da eine solche Verunsicherung ist. Was mache ich überhaupt auf dem Friedhof? Wie geht das hier vonstatten? Die Menschen wissen dann gar nicht mehr, dass sie auch dann dreimal Erde ins Grab werfen können oder einen Blumenstrauß. Nehme ich Blumen mit? Was mache ich überhaupt? Gehe ich hinterher zu den Angehörigen? Mhm. Also da finde ich, brauchen wir auch ein paar Rituale, die wir kennen, weil das sicherer macht. Es ist ja für jeden auch eine schwierige Situation. Ja. Also jeder stirbt nur einmal, und wenn deine Mutter stirbt, die Mutter stirbt eben auch nur einmal, dann habe ich immer den Eindruck gehabt, so Rituale halten uns auch. Die geben uns auch, ja, so ein, wie gesagt, Sicherheit in so einer unsicheren und oft auch unbekannten Situation. Deshalb bin ich auch immer dafür, auch Kinder und Jugendliche mitzunehmen. Mhm. Habe ich immer zu geraten, weil oft wird dann gesagt, ach nee, lieber nicht. Und die Kinder können die Situation auch entspannen. Die fragen ja sowieso nach dem Tod, wo ist der Opa jetzt? Ja, ich habe eine Beerdigung mal in Hamburg erlebt, da spielten dann die Enkel um das Grab unter so einem großen Baum. Das hat irgendwie auch Trost gegeben. Also der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben geht weiter. Und Kinder wollen auch wissen, was ist da. Also insofern würde ich auch da ermutigen. Und was früher sehr selbstverständlich war, wenn du mit dem Zug, ich erinnere mich an meine erste Stelle, da musstest du auch von der Friedhofskapelle zum Friedhof über eine Straße und dann fuhren die Autos selbstverständlich zur Seite ran und stellten den Motor ab. Das wusste man, das tat man. Ich habe es einmal erlebt bei einer Beerdigung jetzt, da haben Leute gehupt, damit wir ein bisschen schneller über die Straße kommen. Und ich finde das, also es sollte schon so einen Konsens in der Gesellschaft geben, wie nehmen wir Abschied.
Ja.
Bei aller Individualität, die ich durchaus befürworte.
Absolut. Ich fällt mir gerade spontan die Geschichte ein, bei der Beerdigung meines Opas. Habe ich länger nicht mehr dran gedacht. Da sagt meine Mutter immer, dass ich wie alt war ich denn da? 5. Und alle waren still und es ging zum Grab. Und ich rief einmal den ganzen Zug zusammen, ein Eichhörnchen, weil da so ein Eichhörnchen von links nach rechts gehoppelt ist. Und ja, es half irgendwie allen so ein bisschen.
Ja, das ist dann auch, das Leben geht eben weiter.
Ich wollte noch sagen, weil du sagst, Tradition, früher hat man angehalten. Ich habe hier eine Beerdigung anno dazu mal in einem ostfriesischen Dorf, weil ich das interessant fand, auch mal zu lesen, was früher alles zum Teil in dieser Region Standard war. Also, es fängt an nach einem Todesfall. Zunächst mit der Einsagung, wusste ich gar nicht, kannte ich gar nicht. Eine Art Mini-Gottesdienst im Haus, am offenen Sarg mit Pfarrer, Familie, Nachbarn. Man nimmt gemeinsam Abschied.
Das wird aber heute auch noch gemacht.
Erst dann wurde der Sarg verschlossen.
Also ja? Ich bin auch noch zur Einsagung gerufen worden, zu Familien.
Ah ja.
Und das fand ich sehr schön. Also dann zu sagen, der Tote ist zu Hause gestorben.
Ja.
Und dann kommt der Bestatter mit dem Sarg, legt ihn in den Sarg und dann sprichst du ein Gebet mit der Familie und dann wird der Sarg geschlossen.
Wenn die Familie das so wünscht.
Wenn die Familie das wünscht.
Okay.
Man muss Familien, glaube ich, auch immer noch sagen, du musst nicht sofort den Bestatter holen. Also der Tote kann auch 36 Stunden noch im Haus bleiben, wenn andere sich verabschieden wollen, wenn du noch andere holen möchtest zur Verabschiedung. Und diesen Abschied am offenen Sarg wollen manchmal auch auf Dörfern durchaus, habe ich das erlebt, auch noch die Nachbarn gerne.
Ah, ich dachte, das wäre so ein amerikanisches Ding.
Nee.
Okay. So, dann geht's weiter. Am Tag vor der Beerdigung wurde dreimal geläutet, das sogenannte Butterläuten. Es sollte auch den Leichenbitter ankündigen. Der ging dann durchs Dorf, sammelte das Sterbegeld ein. Also wir reden hier, glaube ich, von, sagen wir mal, vor 100 Jahren, schätze ich mal. Am Tag der Beerdigung dann bekamen Kinder schulfrei, sollten einen Chor bilden. Wenn sich der Zug der Kirche näherte, dann begann dieser Kinderchor zu singen. Und der Rest, also das geht noch so weiter, der Rest ist dann so, wie ich es jetzt von heute auch kennen würde, mit Friedhofbestattung, mit Leichenschmaus etc. Warum sage ich das nochmal? Auch bei dieser zunehmenden Individualisierung, findest du, dass manchmal da auch vielleicht das zu viel Spielereien reingemacht werden, weil auch vielleicht eine Art Verdrängung, weil man eben nicht mehr diese ganzen alten Riten durchlebt und wirklich Abschied nimmt und wirklich trauert?
Also einerseits habe ich ja gesagt, sind Rituale hilfreich. Andererseits muss es auch nicht so stocksteif zugehen. Hilfreich war es dann früher sicher, dass du wusstest, so läuft es ab. Da muss ich mir nicht 100.000 Gedanken machen, wie wird es jetzt noch individueller. Und dazwischen ist schon wieder mein Wort Balance. Also zwischen Individualisierung und Tradition und hilfreichen Ritualen das Richtige zu finden. Aber auch nicht den Zwang. Nur muss ich sagen, manchmal stürzt mich jetzt auch Todesanzeigen zum Beispiel, sind ja auch ein sehr konservatives Medium. Und die haben sich habe ich mal eine Doktorarbeit drüber gesehen, die haben sich rasant verändert in den letzten 30 Jahren. Also früher war ganz klar, wie die Todesanzeige auszusehen hat. Heute steht da ganz oft, die Trauerfeier hat schon stattgefunden. Ja, also ich kann als Nachbarin gar nicht mehr hingehen oder als weiter entfernte Bekannte, das war schon. Ich finde es auch traurig, wenn da steht, von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen. Da möchten die Leute nicht mit der Trauer konfrontiert werden. Aber wie und wann soll ich mein Beileid denn dann bekunden? Wenn ich den Bekannten dann in der Woche auf der Straße treffe, möchte er es ja auch nicht. Also es ist schon ein gutes Ritual auch zu sagen, da kann ich dir sagen, es tut mir leid, dass du deine Frau verloren hast oder dass du den Vater verloren hast. Das ist auch hilfreich und dann ist es gesagt Und ganz oft wird auch gesagt, ach, Leichenschmaus, wie peinlich. Und dann lachen die Leute da wieder. Das war ja auch dazu da, dass nach dieser Anspannung der Trauerfeier, nach dem Abschied mit Tränen, ja sehr oft auch, du kannst nicht alles überspielen, dass dann auch wieder eine Geselligkeit da ist und die Lebenden, sag ich mal gerade die Witwe oder der Witwer oder Tochter, Sohn, wieder in den Kreis der Lebenden sich einfinden müssen. Sie müssen einen Weg zurückfinden in den Alltag. Und dazu ist der Leichenschmaus ja auch da. Da gab es natürlich auf dem Dorf dann auch mal einen Schnaps und dann wurde auch schon mal wieder ein bisschen gelacht. Also, dass du wieder den Weg zurückfindest, dafür ist das auch da. Und ich finde, das sollte man nicht einfach sagen, nein, 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 das wollen wir auf gar keinen Fall.
Na gut. Also finde ich wirklich gut, das Thema gerade mit dir zu erörtern, weil ich mir da wirklich noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe. Und der Tod ja dann irgendwie mit meinem Alter so langsam, irgendwann kommt es dann ja mehr das Thema. Ich bin gerade in so einer Zwischenzeit, in der wenig Beerdigungen stattfinden. So
ja, und deshalb ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Mich hat mal ein Vater angesprochen, da ist der Vater der Kindergärtnerin gestorben. Hat er gesagt, ich wollte aber nicht hingehen und mein Beileid sagen, das ist so banal, deshalb habe ich nichts gesagt. Mhm. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, das finde ich auch nicht gut. Ich finde schon, wenn sie der Kindergärtnerin oder der Erzieherin bekunden, dass sie ahnen, dass es ihr nicht so gut geht. Ich meine, früher war es ja auch so, dass du ein Jahr lang schwarz getragen hast. Und das hatte auch eine bestimmte Schutzfunktion, dass ein Jahr lang die Menschen wussten, ah, sie ist in Trauer, in diesem Trauerjahr und du nicht mit allem gleich überschwemmt wurdest. Da habe ich heute manchmal das Gefühl, es soll alles immer ganz schnell kommen, wird schon wieder und jetzt reicht es aber mit der Trauer. Ich finde,
das meinte ich, genau.
Ja, die Trauer braucht auch Zeit und wir wissen heute, aus der Trauerforschung, also in meiner Zeit, als ich studiert habe, da haben wir gelernt in der praktischen Theologie, es gibt diese Phasen, die laufen in solchen Wochen ab. Und heute wissen wir in der weiteren Forschung, das stimmt gar nicht. Also die Trauer kann plötzlich schwinden und dann auf einmal kommt irgendwas und es erwischt dich wieder voll. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Zeit wenig Geduld mit den Trauernden hat. Ein Jahr schon gar nicht, aber auch sonst, wenn jemand sagt, ach, ich traue immer noch meinem Mann hinterher, das ist 3 Jahre her, dann sagen die anderen, jetzt ist aber mal Zeit und jetzt musst du mal wieder aufhören, gucken wir mal nach vorne. Also da wird manchmal auch keine Geduld mitgeübt, dass Menschen für Abschiede länger brauchen und andere brauchen kürzer. Mhm.
Nochmal zur Bestattungskultur. Ich habe mich da im Vorfeld ja so ein bisschen versucht, schlau zu machen. Und Bestatter selbst, die reden ja von so einer gegenläufigen Entwicklung. Das eine ist diese zunehmende Individualisierung, über die haben wir eben schon gesprochen. Aber, und deshalb komme ich da drauf, da wollt ihr auch nochmal hinschauen, eben auch, sehen Sie diesen Trend, dass immer mehr Verstorbene sang- und klanglos unter die Erde oder in die Urne gebracht werden? Anscheinend, weil die Menschen kein Bedürfnis nach einem Ritual haben oder sie gar nicht mehr wissen, was das ist, wie es geht und dass es ihnen gut tun könnte. Aber das hast du ja eben eigentlich auch schon bestätigt. Ne? Dass das
sag mal, Bestatter sind wirklich sensible Menschen, die ich kennengelernt habe. Das sind Menschen, die ja oft heute eher als der Pfarrer oder die Pfarrerin kontaktiert werden. Mhm. Und der Deutsche Bestattertag hat vor Jahren mal in Hannover stattgefunden. Daran erinnere ich mich gut und hatte viele Gespräche. Pfarrer und Bestatter haben oft auch Pfarrerinnen regelmäßige Kontakte. Also Bestatter sind schon die, die ich kennengelernt habe, wirklich sehr sensibel für die Situation. Und ich stimme da dem völlig zu. Ich finde nicht gut, einfach zu sagen, ganz schnell und Urne weg und fertig. Ja. Neulich habe ich von einem Fall gehört im Bekanntenkreis, da hat man sich im Krankenhaus von dem Toten verabschiedet und das war's. Es gab gar keine Trauerfeier und da muss ich mal sagen, die brauchst du. Mhm. Also es ist gut, einen Abschied zu haben. Manche haben dann furchtbare Angst, sie könnten da weinen oder die Fassung verlieren. Das kann auch ruhig passieren, aber eine würdige Abschiedsfeier, die ist schon wichtig.
Würdest du sogar sagen, du hast Beerdigung gerne gemacht?
Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt an, wenn ich das sage, aber ich habe insofern Beerdigung gerne gemacht, weil ich den Eindruck hatte, da kann ich Menschen wirklich ganz existenziell zur Seite stehen und habe mir auch immer große Mühe gegeben, dass das mit der Ansprache, mit den Liedern in der Form würdig ist und trostreich und ermutigend. Weil mein Eindruck ist, da kann ich von meinem christlichen Glauben was weitergeben, was Menschen wirklich hilft und trägt. Aber ich kann auch zum Leben ermutigen. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass da kannst du nicht leicht drüber gehen. Wenn ein Kind stirbt sowieso, aber auch wenn Mann in mittleren Jahren, erinnere ich mich an einen Fall, das kannst du nicht einfach sagen, jetzt spielen wir irgendwie einen Popsong und dann ist alles wieder gut, sondern das sind tiefe Einschnitte im Leben und oft wirklich in Anführungsstrichen plötzlich und unerwartet. Obwohl eigentlich jeder erwarten kann, dass es irgendwann sowas passiert.
Wie ist es mit Ewigkeitssonntag bzw. Totensonntag, der Gottesdienst? Da verliest man ja nochmal alle Namen der in dem Jahr Gestorbenen. Was ist das für ein Gottesdienst? Das ist ja eigentlich auch schwere Kost.
Ja, aber für mich ist es so, dass ich denke, wir müssen das doch auch aushalten. Alle wollen dann schon irgendwie im August am liebsten Spekulatius kaufen und Advents vorbereiten. Ja, aber dass es diese stillen Tage gibt, sagen wir immer diese 10 Tage, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, das finde ich auch gut, dass mal alle ein bisschen runterkommen und über diese Fragen von Leben und Tod nachdenken und dann langsam, sagen wir auch als Liturgie, kommt Licht in die Welt, die 4 Adventskerzen bis zum leuchtenden Weihnachtsbaum. Das finde ich ist auch ein gutes Ritual und ich finde, da ist auch eine Zeit, über den Tod zu sprechen. Und ich habe es oft erlebt, dass in dem Gottesdienst dann doch viele Angehörige aus der Gemeinde sitzen, die den Namen auch nochmal hören wollen und sich nochmal erinnern wollen. Und diese Erinnerung holt die Toten ja auch ein Stück in unser Leben zurück. Also das ist ja auch eine Form von Auferstehung. Wenn ich mit Liebe an Menschen denke, die verstorben sind, dann sind sie irgendwie präsent.
Über Leben und Tod reden und ich hatte gesagt, dass ich dich fragen will. Also wirklich, woran glaubst du, was kommt denn danach?
Ja, die Bibel sagt gar nicht so viel darüber. Sie sagt, also Gott wird abwischen alle Tränen, Not, Leid, Geschrei und sogar der Tod wird ein Ende haben. Das finde ich erstmal ein schönes Bild. Ich habe mal mit der Theologin Dorothee Sölle drüber gestritten. Die hat gesagt, ihre Vorstellung sei, dass wir wie so ein Tropfen sind, die sich dann im weiten Meer, im weiten Ozean verlieren. Da habe ich gesagt, ach, da bin ich eher jemand, ich halte es dann doch wieder mit dem Propheten Jesaja. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott, du bist mein. Deshalb ist mir auch so wichtig, dass die Namen auf den Friedhöfen erinnert werden. Also ich glaube doch, dass es irgendeine Form der individuellen Existenz gibt. Wie die aussieht, darüber sagt die Bibel nicht, außer Gott wird bei ihnen wohnen. Das finde ich eine schöne Vorstellung, weil dann wäre ich auch bei denen, die mal anklopfen und fragen, warum das nun alles so ist, wie es ist, wenn Gott unter uns wohnt. Also das sind Bilder der Bibel, Offenbarung gerade, also 21 ist das mit dem, alle Tränen sind abgewischt. Das ist für mich eine schöne Vorstellung. Mehr muss ich auch gar nicht wissen, den Rest kann ich dem lieben Gott anvertrauen.
Weißt du, was ich glaube? Und da passt mein Zitat zu, was ich gefunden habe, von Platon, 400 vor Christus. Sterben heißt initiiert zu werden. So, dann habe ich mal nachgeguckt. Okay, initiiert. Will heißen, eingeweiht zu werden, in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und dazu fand ich, passt diese Geschichte hier. Ich weiß nicht, was du von Nahtoderlebnissen hältst, aber es gibt eine Frau, die heißt Monika Leuthold. Die hat ein Buch darüber geschrieben. Die kam auf einer Skitour in eine Lawine, war da ziemlich lange drin, hatte schon aufgegeben und hatte sich dann so innerlich verabschiedet von all den Menschen. Und am schwierigsten war es, von ihrem Ehemann sich zu verabschieden. Als das aber geschafft war, sagte sie, hat sie einen Zustand erreicht, unbeschreibliches Glücksgefühl, tiefer innerer Frieden. Jetzt kommt's, auf einmal sieht sie, wie sie freigegraben wird da oben. Und vorweg muss ich noch sagen, also sie war da unten in der Lawine und sagt, Zitat, plötzlich fühlte ich mich mit mir und allen meinen Angehörigen und Bekannten im Reinen, in einem völlig zeitlosen, angst- und schmerzfreien Zustand, konnte ich mich von allen in Frieden verabschieden. So, und dann kommt die Situation, die Rettungskräfte finden sie, buddeln sie frei und sie sagt sich wirklich, wirklich bitte nicht, nein, die wollte gar nicht mehr rausgeholt werden, fiel danach in eine Depression, hat lange angehalten, hat sich auch behandeln lassen und sagt heute, ich habe weiter Freude am Leben, aber ich habe auch erlebt, dass es noch was Besseres gibt. Und das, ich weiß nicht, deshalb frage ich, ich weiß nicht, was du von solchen Nahtoderlebnissen oder irgendwelchen solchen Geschichten hältst, aber so stelle ich mir das vor.
Ja, ich finde das eine schöne Vorstellung. Wie es dann sein wird, werden wir sehen, sage ich mal. Aber eigentlich sind alle Nahtoderlebnisse, von denen Menschen erzählen, positiver Natur. Das von Licht, von Wärme, von innerer Freude gesprochen wird. Ich würde das schon ernst nehmen und kann sagen, dass ich Ich kann mich auf so einen Gedanken auch einlassen. Ich, für mich würde immer bei Gott sein, eine Rolle spielen, vom Glauben her, aber dieses in Frieden loslassen können. Und so habe ich eben Menschen auch sterben sehen und erlebt, dass sie dann losgelassen haben mit so einem Atemzug. Und das ist dann auch ein Sterben, bei dem du mit dir und deinem Leben im Reinen bist und sagen kannst, ich kann es gut loslassen. Aber was diese Frau geschrieben hat über den Frieden, den sie mit allen, die ihr wichtig sind, gemacht hat, das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, weil ich auch finde, versucht das, solange ihr könnt. Also es ist ganz schwierig, wenn Menschen im Unfrieden gehen und dann bleibt was zurück an Unfrieden, wo sich die Schwester nie mehr mit dem Bruder ausgesprochen hat. Das, da bleibt was zurück, was, was für alle Lebenden eine Belastung ist. Also wenn Menschen dann sagen, ich spreche nie wieder mit meiner Mutter oder ich habe den Kontakt zu den Kindern abgebrochen, also das bitte nicht. Also lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, steht auch im Epheserbrief. Das finde ich eine gute, vom Apostel Paulus, also das finde ich eine gute Mahnung.
Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen.
Hat unsere Großmutter früher mal gesagt, wenn wir Kinder uns gestritten haben.
Finde ich gut. Zur Bestattungskultur wollte ich dich noch fragen, spielt es für dich eine Rolle, wie viele Menschen zu einer Beerdigung kommen eigentlich?
Es spielt für mich keine Rolle für die Feier, aber gerade in Corona-Zeiten, muss ich jetzt mal sagen, fand ich es ganz schwierig, dass es gesetzlich oder begrenzt wurde auf 10 Personen. Weil das kann ich nicht nachvollziehen. Also du darfst in den Baumarkt gehen, aber nicht auf den Friedhof. Die Menschen können da mit Abstand sein. Ich denke an einen Fall, da gibt es mehrere Kinder und Enkel, die wollten gemeinsam Abschied nehmen. Eine Beerdigung kannst du nicht nachholen. Du kannst eine Geburtstagsfeier nachholen, eine Taufe, eine Trauung. Aber dieser Abschied, der soll schon gemeinsam stattfinden können. Und dass andere da sind, das ist auch tröstlich. Ja. Ich weiß, dass manchmal natürlich geguckt wird, wenn nur wenige da sind, wie wichtig war dieser Mensch. Also darum geht es mir nicht um die Wichtigkeit. Ich fand einmal, habe ich jemanden beerdigt, ohne dass Angehörige da waren. Also das fand ich extrem traurig. Mhm. Da waren nur die, ja, die vier
unabhängig
Männer.
Unabhängig von Corona. Also,
unabhängig von Corona, das ist schon ein paar Jahre her. Und da dachte ich, also wie traurig ist das, wenn so ein Mann jetzt ganz allein da ist und keiner kommt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich erlebt, dass das war in Bremerhaven Initiative, dass gesagt wurde, Menschen, die keine Angehörige haben, die ohne Angehörigen versterben, da macht die Kirchengemeinde einmal im Monat eine Trauerfeier für die. Und das war interessant, hat mir die Kollegin dann erzählt, da kamen auf einmal Menschen, von denen gar nicht klar war, dass die den kannten. Die hatten ihn in der Schule erlebt oder anderes mehr. Das fand ich eine gute Form zu sagen, die Kirchengemeinde macht einmal im Monat eine Trauerfeier und verliest die Namen derer, die ohne Angehörige verstorben sind, damit da auch die in der Gemeinschaft irgendwie gehalten sind.
Ja. Lass uns noch mal kurz doch auf Corona blicken, weil zweite Welle ist sozusagen da und in der ersten, hast du gerade gesagt, waren 10 Menschen maximal erlaubt. Also ich habe mal geguckt, aktuelle Regeln an einer Trauerfeier innerhalb der Kapelle dürfen so viele Personen teilnehmen, wie Sitzplätze zur Verfügung stehen, also je nach den Abstandsregeln, wie viel da reinpassen. Und beim Gang zum Grab ergibt sich aus der aktuellen Fassung der niedersächsischen Corona-Verordnung, dass die bisherige Begrenzung auf 50 Personen nicht mehr gilt, also die es dazwischen gegeben hat. Allerdings, Delmhorst, haben wir gerade ja Spitzenreiter sozusagen in Neuinfektionen, da sind es jetzt wieder maximal 25. Du hast es eben eigentlich schon anklingen lassen, aber du hältst von diesen Obergrenzen gar nichts. Also du würdest sagen, alle, die wollen, sollten kommen können.
Ich meine, mit den Abstandsregeln. Mhm. Ja, also natürlich, so keiner kommt, der infiziert ist, das ist auch klar. Aber und wenn sie mit Maske kommen und mit Abstand auf einem Friedhof, und du kannst eine Ansprache ja auch mit einem Mikrofon machen, als Pfarrerin, als Pfarrer das Ritual unter freiem Himmel abhalten auf einem Friedhof. Ich finde, das muss möglich sein. Die Menschen können sich weit verteilen, die können die Abstände einhalten. In der Kapelle dann vielleicht nicht so viele, klar. Mhm. Aber dieser Abschied muss möglich sein. Mhm. Mir hat schon eine Ärztin jetzt geschrieben, hat gesagt, ja, aber dann kann der Mensch nicht Geburtstag feiern, weil das alles begrenzt ist, aber dann kommen alle zu seiner Beerdigung. Aber es ist halt eine Veranstaltung unter freiem Himmel und die sieht nochmal ganz anders aus von der Gefährdung her als eine Versammlung in einem kleinen Raum.
Mhm. Margot, ich hatte mein Zitat schon. Jetzt hast du eben gerade die Sonne und den Zorn gehabt. Willst du trotzdem noch was zu der Folge?
Ja, ich habe den Klassiker noch mitgebracht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das steht im Psalm 90 und das finde ich ein guter Satz.
Nochmal bitte, nochmal für mich, weil ich wusste nicht, dass es ein Klassiker ist.
Ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ja, auf dass wir klug werden.
Okay.
Weil ich denke, wenn du weißt, dass dein Leben begrenzt ist, mhm, und dein Leben mal vom Ende her siehst, dann lebst du anders, mhm, bewusster und intensiver. Also der Tod ist für viele ja fast wie eine Überraschung, dass sie sagen, habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich mal sterben könnte. Mhm. Und da finde ich schon, denk mal drüber nach und
ich glaube fast,
du lebst
klüger.
Hast du den
doch sogar vielleicht schon mal mitgebracht? Oder hatten wir den nicht in einem anderen Zusammenhang
schon? Ich bin ja jetzt über 60, da wird man vergesslich.
Da wiederholt man sich manchmal. Nein, 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 ich überlege nur gerade, ob ich den oder in einem anderen Zusammenhang doch schon mal gehört habe. Aber genau, das ist der schöne Gedanke, dass Unsterblichkeit total blöd wäre, weil dann würde das Leben irgendwie keine rechte Freude machen, weil alles keine Bedeutung hätte.
Also Heinz Zahnt, der evangelische Theologe, den ich selbst beerdigt habe, der hat mal in einem Buch geschrieben, das ewige Leben auf dieser Welt, das wäre doch die Hölle. Und das fand ich einen ganz interessanten Satz, weil wenn wir alle 700, 800, 2000 Jahre alt würden, das ist doch nicht das, was wir wollen. Das Leben ist ja so kostbar, weil es begrenzt ist. Aber das müssen wir uns auch klar machen, weil wir dann, denke ich, schon anders leben.
Gut, jetzt hast du uns auch erzählt schon, wie du bestattet werden möchtest. Und weil wir jetzt in Richtung Ende dieser Folge kommen, haben wir über irgendeinen Gedanken noch nicht nachgedacht, was den Tod betrifft oder Bestattungskultur oder den Wandel der Bestattungskultur.
Also ich denke, wir können nochmal sagen, dass Bestattung in den Kulturen verschieden ist.
Ja.
Und dafür war für mich ein ganz tolles Beispiel, die Trauerfeier für Nelson Mandela. Das konnte man im Fernsehen verfolgen, live, ist ja dieselbe Zeitschiene, Südafrika. Und das fand in einem Stadion statt. Und da fand ich interessant, da waren die Südafrikaner bunt gekleidet mit Tröten und Gesängen. Die haben sein Leben gefeiert, das Leben dieses großartigen, tollen Mannes, der in der ganzen Welt beliebt war. Und dann gab es so einen ganz kleinen schwarzen Block. Das waren die europäischen Staatsgäste oder die internationalen Staatsgäste, die damit nicht umgehen konnten. Und dann dachte ich, da prallt aufeinander Bestattungskultur in Südafrika, die das Leben dieses Menschen feiert und unsere Kultur, die ganz stark den Tod betrauert. Mhm. Und ich finde, darüber müssen wir, dazwischen muss es irgendwie möglich sein. Ich kann sagen, dass die Beerdigung meiner Mutter für mich wirklich so eine schöne Trauerfeier war. Die war 91 Jahre alt und da waren alle Kinder, die angeheirateten Kinder, die Enkel, die Kindeskinder, ihre 10 Enkel und die Urenkel, die sie schon hatte. Und wir haben sie erinnert, dankbar für ihr Leben. Und ich glaube, so hätte sie es auch gewollt, mit so einem Schmunzeln. Die war auch so, dass sie sagte, jetzt kann ich gehen. Mhm. Und ich finde, das ist bei einem alten Menschen ja sehr anders als bei einem jungen Menschen oder gar bei einem Kind. Da betrauerst du ja ganz stark das Leben, das dieser junge Mensch nicht leben konnte. Aber wenn du einen alten Menschen bestattest, dann kannst du doch wirklich feiern das Leben, das er leben durfte.
Ja, gehen wir mal von dem Bild aus oder von das so findet es ja am häufigsten statt. Und dann, ich finde das Bild schön jetzt zum Ende, wenn du sagst, okay, da war der schwarze Block, aber da gab es eben auch viel Buntes und Freudiges drumherum. Das heißt jetzt, wenn am 22. November Ewigkeitssonntag ist, dass wir zur Ruhe kommen, du hast es vorhin gesagt, runterkommen, durchatmen, nachdenken, genau trauern. Aber auch, so hat es vorhin in der Umfrage ja auch der eine Mann gesagt, dass man sich freut über das gelebte Leben gemeinsam. Ja?
So sehe ich das.
Wollen wir es so machen?
Genau.
Gut. Dann herzlichen Dank für diese weitere Folge mit dir. Ich freue mich schon auf unsere nächste. Das können wir schon mal sagen. In Richtung Dezember geht es dann auch wirklich um Weihnachten. Da reden wir nochmal drauf, wie in diesem Jahr eigentlich Weihnachten feiern mit all den Unpässlichkeiten, die da draußen gerade stattfinden. Corona etc. Da machen wir uns ausführlich Gedanken drüber. Aber jetzt bedanken wir uns erstmal bei Ihnen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Margot.
Genau, auf bald und bleiben Sie behütet.
Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.